Wir haben heute Morgen gesehen, Israel hat Gott als König verworfen. Ein ganz dramatischer Punkt wurde da erreicht in 1. Samuel 8. Gott war Israels König ab dem Auszug aus Ägypten, ab dem Bund am Sinai. Und nun, nach Jahrhunderten, sagen sie, wir wollen einen König haben, so wie die anderen Nationen das auch haben. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen. Und zwar, wir schlagen einfach mal auf. 1. Könige 6. Wir sind hier in der Zeit von Salomo, das vierte Jahr seiner Herrschaft. Und da lesen wir in 1. Könige 6, Vers 1. Und es geschah im 480. Jahr, nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Hier steht mit aller Klarheit, dass das vierte Jahr von Salomo 480 Jahre war nach dem Auszug aus Ägypten. Und nun, wenn wir uns aber überlegen, 4 Jahre Salomo, davor war König Saul, König David, 40 Jahre. Und davor König Saul, auch 40 Jahre. Da haben wir also schon 84 Jahre. Aber gehen wir weiter zurück, dann haben wir vor Saul 450 Jahre Richter. Kriegen wir schon ein Problem, nicht wahr? 450 Jahre plus 84 Jahre, aber es wird alles noch dramatischer. Vor der Richterzeit, wenn wir zurückrechnen bis zum Ende der Eroberung des Landes Kanaan unter Josua, das waren 14 Jahre. Die Eroberung selber 6 Jahre. Und davor waren noch 40 Jahre Wüstenwanderung. Ja, wie geht das zusammen? Es ist so, wenn wir also die Zahlen durchrechnen, jetzt haben wir zurückgerechnet, aber man könnte ja beginnen mit dem Auszug aus Ägypten, 40 Jahre, dann 6 Jahre Eroberung und dann 14 Jahre bis Kushan-Rishathaim, Beginn der Richterzeit, 450 Jahre und so weiter. Wir kommen einfach auf 114 Jahre mehr. Ja, und wenn man sich dann überlegt, in der Richterzeit, da gab es ja immer diese Fremdherrschaften. Eben zuerst unter Kushan-Rishathaim, dem König von Mesopotamien, dann war es König Eglon von Moab und so weiter. Also Fremdherrschaften, Königsherrschaften über Israel, die sich ereignet haben, weil Israel dem Herrn untreu gewesen war. Wenn man alle diese Zahlen zusammenrechnet, kriegt man 114 Jahre. Das ist ja genau die Differenz. Also, wenn man alles durchrechnet, konsequent, die ganze Chronologie, und dabei diese 114 Jahre Königsherrschaften, die gegen Gottes Willen waren, weil Gott ja der König war und nicht eben Kushan-Rishathaim und nicht Eglon von Moab und nicht, dann ziehen wir das ab, dann gibt es 480 Jahre. Und jetzt sehen wir, in 1. Könige 6 wird die Theokratie konsequent durchgerechnet, die Jahre, in denen nicht Gott der König war, in der Richterzeit, die werden da gar nicht mitgezählt. Übrigens, Das ist auch der Grund, warum die meisten Chronologien, die man so in Büchern lesen kann, falsch sind. Man baut einfach auf dieser Stelle auf und sagt, also, wir wissen, Salomo war 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. In dem Fall die Richterzeit, die war nicht 450 Jahre lang, sondern man muss denken, die Richter waren zum Teil parallel, muss man alles zusammenrücken. Und dann ist natürlich klar, alle diese Chronologien sind falsch, was die Datierung des Exodus aus Ägypten anbetrifft. Die liberalen Theologen, die rechnen so mit 1240, Zeit von Ramses II., ist vollkommen falsch. Im Allgemeinen die Evangelikalen, die sagen, der Exodus war um rund 1445 vor Christus, aber das stimmt auch nicht, haben wir auch ein Problem, denn um diese Zeit sind die Mauern von Jericho nicht runtergefallen, sondern sie sind deutlich vorher runtergefallen, nämlich, wenn man alles durchrechnet, war der Exodus 1606 vor Christus. Darum habe ich ja diese konsequente Chronologie zusammengestellt, wo alle Zahlen der Bibel ernst genommen werden. Und nicht gewisse werden genommen und andere dann wieder nicht. Alle kann man in einem geschlossenen System zusammenbringen und es geht auf. Und dann kommt man aber für den Exodus auf die frühe Jahreszahl 1606 vor Christus, 40 Jahre später, 1566, Fall von Jericho. Und das stimmt genau mit den archäologischen Ausgrabungen überein. Damals sind nämlich die mächtigen Mittelbronzemauern von Jericho nach außen runtergefallen. Und dann war Jericho für Jahrhunderte keine ummauerte Stadt mehr. Wie die Bibel das sagt. Nämlich erst in der Zeit von Ahab hat Hiel Jericho wieder mit Stadtmauern und Stadttoren aufgebaut. Ja, und man muss sich vorstellen, die Liberalen, die lachen über uns und sagen, wir glauben alle an Märchen. Um 1240 hatte Jericho gar keine Mauer. Und diese Bibelgläubigen, die denken, genau wie es da in dem Lied heißt, Joshua fought the battle of Jericho and the wall came tumbling down. Josua machte die Schlacht von Jericho und die Mauern fielen runter. Dabei gab es gar keine Mauern damals. Und wir müssen sagen, ja, wer sagt denn, das war um 1240? Das habt ihr so gesagt. Aber wenn man die biblischen Zahlen rechnet, dann war das 1606. Und 40 Jahre später, da fielen die mächtigen Mauern von Jericho runter. Wenn es um 1240 Stadtmauern von Jericho gegeben hätte, dann wäre die Bibel falsch. Aber weil es dann damals eben keine mehr gab, ist die Bibel richtig. Ja, aber sieht man, was da passiert, nur mit dem falschen Rechnen von Zahlen. Aber wir müssen dieses Prinzip sehen, dass eben in der Bibel manchmal Zahlen nicht gerechnet werden aus geistlichen Gründen. Und darum heißt es in 1. Könige 6, 480. Jahr. Da sind eben diese Fremdherrschaften, wo Gott nicht König sein sollte in der Richterzeit, die sind nicht mitgerechnet. Und daraus können wir eine sehr wichtige Belehrung entnehmen. All diese Tage oder Monate oder Jahre in unserem Leben, wo der Herr Jesus nicht wirklich Herr war in unserem Leben, sind verlorene Tage, Monate, Jahre gewesen. Das lernen wir daraus. Sehr eindrücklich, nicht wahr? Ja, da gehen wir zurück zu 1. Samuel 9 und sehen nun, nachdem Gott als König verworfen worden war, gibt Gott einen König. Nach den Gedanken der Menschen. Ich lese 1. Samuel 9, Vers 1. Und es war ein Mann von Benjamin. Sein Name war Kis, der Sohn Aviels, des Sohnes Zeraas, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs. des Sohnes eines Benjaminiters, ein vermögender Mann. Das war also nicht irgendwer, sondern ein sehr bedeutsamer Mann in Benjamin. Und er hatte einen Sohn. Sein Name war Saul. Jung und schön. Und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Ja, jetzt werden wir sehen, dieser König nach den Gedanken der Menschen war ein beeindruckender Mensch. Vers 2 macht also klar, jung und schön. Und schon Vers 1 macht klar, aus einer vermögenden, besonderen Familie. Und weiter sehen wir Vers 2, er war ein Kopf größer als alle anderen. Das wird auch noch in 10 Vers 23 nochmals vermittelt. Da liefen sie hin und holten ihn, also ihn, Saul, von dort. Und er stellte sich mitten unter das Volk und er überragte alles Volk von seiner Schulter an aufwärts. Das war eine Art Riese. Und nicht wahr? Der Mensch denkt, wir müssen einen Führer haben, der größer ist als unsere Probleme. Und der kann alles lösen. Das ist unser Mann. Aber sehen wir, das erste Buch Samuel ist so konzipiert, dass es uns eben zuerst diesen Riesen Saul vorstellt. Und das scheint aufzugehen, diese Rechnung, bis dann in Kapitel 17 ein Mann da vorgeführt wird, der ist noch ein bisschen größer. Ja, Goliath. Schlagen wir auf, 1. Samuel 17. Vers 4. Und der Zwischenkämpfer trat aus den Lagern der Philister hervor. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Höhe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen kupfernen Helm auf seinem Haupt und er war mit einem Schuppenpanzer bekleidet und so weiter und so fort. Das ist nun ein wirklicher Riese. 6,5 Ellen, man rechnet hier mit der kleinen Elle, das ist die Elle von 45 Zentimeter. Also 6,5 mal 45 Zentimeter, da ist ein Saul auch nichts mehr dagegen. Und Kapitel 17 zeigt, Saul ist ratlos. Er kann nicht kämpfen. Niemand im Volk Israel kann kämpfen, bis dann schließlich David kommt. Aber es ist der Jüngste aus der Familie. Und er schlägt den Riesen. Ja, Gottes Gedanken sind ganz anders als die Gedanken der Menschen. Hier wird gezeigt, die Menschen denken, wir brauchen einen starken Führer. Und das geht nur so lange gut, bis die Probleme nicht noch größer sind als der Führer. Und das ist das Problem Goliath. Also es ist sehr pointiert, wie das im ersten Buch Samuel vorgestellt wird. Es ist alles nach Plan und Struktur. Nicht wahr? Wir hatten in den ersten Kapiteln von Samuel den Richter Eli, der versagt hatte. Und dann hat Gott einen Richter nach seinen Gedanken gegeben, Samuel. Aber dann wollten die Menschen einen König nach ihren Gedanken und das war Saul. Bis dann ab Kapitel 16 Gott den König nach seinen Gedanken vorschlägt. Und dort muss Gott dem Propheten Samuel sagen, schau nicht auf das Äußere. Der Herr schaut nicht auf das Äußere, sondern er sieht das Herz an. Aber bei Saul, da sahen alle auf das Äußere. Ja? Und die dachten, das ist die Antwort. Nein, die Antwort war eine andere. Dieser bescheidene David sollte eben Saul ersetzen und der ist es auch, der Goliath, das große Problem Goliath, lösen konnte. Wir fahren weiter. In 1. Samuel 9, ab Vers 3, werden die Eigenschaften von Saul weiter uns vorgestellt. Und die Eselinnen des Kis, des Vaters Sauls, hatten sich verirrt. Und Kis sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm doch einen von den Knaben mit dir und mach dich auf und geh hin, suche die Eselinnen. Und er durchzog das Gebirge Ephraim und durchzog das Land Schalisha. Und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Sha'alim. Aber sie waren nicht da. Und er durchzog das Land Benjamin. Und sie fanden sie nicht. Sie waren in das Land Zuf gekommen. Da sprach Saul zu seinem Knaben, der bei ihm war: Komm und lass uns umkehren, dass nicht etwa mein Vater von den Eselinnen abstehe und um uns bekümmert sei. Sieht man, also fleißig, zuverlässig. Ein Eselshirte, muss man sagen. Und auch einer, der bekümmert war um seinen Vater. Das war ihm nicht so egal. Er dachte, nach so langer Zeit, jetzt wird das ein Problem für meinen Vater, der kümmert sich dann nicht mehr um die Esel, sondern um uns. Jetzt müssen wir schauen, dass wir zurückkommen. Ist doch schön, nicht wahr? Diese Eigenschaften, die da vorgestellt werden, charakterlich. Aber wir müssen auch denken, der Geist Gottes stellt hier Saul vor als einen Eselshirten. Aber später in 1. Samuel 16 werden wir David kennenlernen, einen Schafhirten. Nicht wahr? Wir lesen nicht von der Eselsherde des Messias, des Herrn Jesus. Er ist der gute Hirte der Schafe, nicht der Esel. Und das ist alles von Bedeutung. Ist alles von Bedeutung. Und weiter sehen wir, Saul war zwar in dem Sinn ein wirklich beherzter Eselshirte, der sucht die Esel und die Esel und er sucht sie und er sucht sie und findet sie nicht. Aber wir werden David kennenlernen später, dieser Schafhirte, erzählt in 1. Samuel 17, wie er eben bemüht war um seine Schafe, dass sie gar nicht verloren gehen. Und er hat mit dem Löwen gekämpft und mit dem Bären erfolgreich, hat die Herde beieinander gehalten. Und das war dann der König nach den Gedanken Gottes. Aber der König nach den Menschen ist ein Hirte, der nicht findet. Die Eselinnen werden schließlich schon noch gefunden, aber nicht von Saul. Das ist doch mal seine Pointe im Text. Ist also alles von Bedeutung. Man fragt sich, warum wird das so detailliert erzählt? Das hat alles eine Bedeutung. Wir fahren weiter in Vers 6. Und er sprach zu ihm, also dieser Diener, der mit Saul ging, und er sprach zu ihm: Siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Und der Mann ist geehrt. Alles, was er redet, trifft sicherlich ein. Lass uns nun dahin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, auf dem wir gehen. Der Diener ist sich bewusst, da gibt es einen Mann, nämlich den Propheten Samuel, den Richter nach Gottes Gedanken. Der könnte uns helfen. Und wir stellen da fest, Saul war gar nicht irgendwie vertraut mit Samuel. Da war keine Beziehung da. Da war auch nicht ein früheres Interesse an dem Mann, der wirklich das Wort Gottes weitergeben konnte. Das sagt uns auch viel über Saul aus. Und er muss auf diesen Samuel aufmerksam gemacht werden. Also, was auch auffällt, wenn wir die Psalmen von David lesen, da berichtet er über seine Erfahrungen als Hirte. Aber in all seinen Nöten war er auf den Herrn geworfen und ging mit seinen Nöten zum Herrn. Aber davon Saul lesen wir nichts, dass er dem Knecht gesagt hätte, jetzt wollen wir doch diese Not, diese verlorenen Eselinnen, dem Herrn vorlegen. Ja? Nein, nichts. Er ist fleißig, er ist bemüht, sie zu suchen. Aber wo ist die Beziehung zum Herrn? Wo ist die Beziehung zu dem, der damals das Wort Gottes weitergab. Ist nicht da? Ja, lesen wir weiter. Nochmals Vers 6. Sieh doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt und der Mann ist geehrt. Alles, was er redet, trifft sicher ein. Der muss ihm also wirklich auch erklären, wer dieser Samuel ist. Es ist eine unglaubliche Unwissenheit über Gott und sein Werk. Lass uns nun dahin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, auf dem wir gehen. Oh ja, da wird er Auskunft bekommen. Und zwar nicht nur über den Weg im Blick auf die Esel, sondern er wird ihm auch Auskunft geben über seine Zukunft und sein Königtum. Und Saul sprach zu seinem Knaben, siehe aber, wenn wir hingehen, was wollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot ist ausgegangen in unseren Gefäßen und wir haben dem Mann Gottes kein Geschenk zu bringen. Was haben wir? Da sieht man wieder einen Charakterzug, der an sich menschlich löblich ist. Dieser Saul war ein anständiger Mensch. Und der wollte dann nicht einfach einen Dienst in Anspruch nehmen, ohne auch etwas zu bringen. Ja, der will ein Geschenk bringen. Aber aus einer anderen Perspektive gesehen ist es wieder ein Problem. Seine Not ist nicht, oh ja, der Herr sollte uns Auskunft geben über unseren Weg, sondern es geht darum, ja, wenn der Auskunft gibt, dann muss man doch was bezahlen. Muss man doch was dafür geben. Wie peinlich ist das? Da ist jemand in Not, ruft an und hat seelsorgerliche Fragen. Und erste Frage, was könnte ich dafür bezahlen pro Stunde? Wie bitte? Das macht man beim Psychiater und beim Psychologen so, aber nicht in der Seelsorge. Und er sieht das Verhältnis von Dienst und Geld, Geist und Geld. Geld und Geist, ja? Das versteht er nicht. Also ihm ist die Sache, wie kann man denn den Dienst da entgelten? Das ist das Erste, was ihm aufkommt. Und dann haben wir in Vers 8 die Antwort des Dieners. Und der Knabe antwortete Saul nochmals und sprach, siehe, es findet sich in meiner Hand ein Viertel Schekel Silber. Das will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gebe. Das sollte es all beruhigen. Wir haben da ein bisschen Geld, also kaufen wir die Auskunft Gottes. Aber eben, er ist nicht geprägt von dem Gedanken, wir schlagen jetzt auf, Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euren Sinn oder euer Denken bewahren in Christus Jesus. Das war die Haltung eines Davids. Und das sehen wir aus den Psalmen. Aber bei Saul finden wir diese Beziehung zum Herrn nicht. Vers 9. Früher sprach man in Israel so, wenn man ging, um Gott zu befragen. Kommt und lasst uns zum Seher gehen. Denn den, der heutzutage der Prophet heißt, nannte man früher den Seher. Also da erklärt das Buch Samuel, dass es da im Sprachgebrauch in Israel eine Wende gab. Früher sprach man über den Seher und später mehr über den Propheten. Aber es war derselbe Dienst. Beim Seher wird mehr betont, dass der Prophet eben von Gott eine Vision bekam und die Zukunft sehen konnte. Und wenn wir daran denken, der Inhalt, die Tiefe des prophetischen Wortes der Bibel ist immer der Messias. Also man kann sagen, der Seher der durfte die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Messias sehen. Und beim Propheten ist mehr die Betonung darauf, dass er das Wort Gottes hörte und weitergab, das gesprochene Wort. Und wir haben eben beides. In der Bibel haben wir eben das gesprochene Wort aufgeschrieben. Darum haben wir eine heilige Schrift. Aber in der heiligen Schrift ist uns eben der Herr Jesus vorgestellt in seiner Herrlichkeit. Vers 10. Da sprach Saul zu seinen Knaben: Dein Wort ist gut. Komm, lass uns gehen. Und sie gingen zur Stadt, wo der Mann Gottes war. Ist eigentlich auch schön, so zu sehen als Charakterzug. Dieser Diener ist ihm unterstellt und er macht ihm ständig gute Vorschläge und er geht darauf ein. Und er zeigt eine Dankbarkeit. Ich weiß, es gibt andere, die sind völlig unbelehrbar und können nichts annehmen, nichts Gutes annehmen von anderen. Aber das war bei Saul überhaupt nicht. Und er ist einverstanden, machen wir das. Wir gehen zum Mann Gottes. Vers 11. Sie gingen eben die Anhöhe zur Stadt hinauf. Da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und sie sprachen zu ihnen: Ist der Seher hier? Und sie antworteten ihnen und sprachen: Ja, siehe, er ist vor dir. Eile jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Schlachtopfer hat auf der Höhe. So wie ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden. Bevor er zur Höhe hinaufgeht zum Essen, denn das Volk isst nicht, bis er gekommen ist. Denn er segnet das Schlachtopfer, danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn gerade heute werdet ihr ihn finden. Es ist also erstaunlich, nicht wahr? Es geht ja hier heilsgeschichtlich darum, dass Gott jetzt Israel einen König gibt. Und zwar den König, den er erwählt. Wie das in 5. Mose 17 gesagt ist. Wenn das Volk einen König will, wie das Volk, wie die Nationen, dann soll aber Gott den König wählen. Und jetzt geht es darum, Gott handelt. Aber es ist alles so alltäglich. Esel gehen verloren. Der Vater bittet den Sohn: Könntest du die Esel suchen? Sie finden nichts, gehen weiter und finden nichts. Ein Knecht kommt auf die Idee: Oh, wir könnten es ja so und so machen. Ah, nicht schlecht, machen wir doch so. Kommen sie in die Stadt. Und gerade in dem Moment kommen Mädchen raus, die gehen zum Brunnen und holen Wasser. Aber die können ihnen gerade die richtige Antwort geben. Wie kommt man zum Propheten Samuel? Und es ist gerade so, dass ausgerechnet an diesem Tag ist er da. Also alles so alltäglich, aber in all diesen, man könnte sagen, so nebensächlichen Dingen des Lebens sehen wir Gottes Handeln. Es war wichtig, dass diese Esel verloren gingen. Es war wichtig, dass sie sie nicht fanden. So kamen sie nämlich in die Nähe von Samuel. Und es war wichtig, dass gerade zu dem Zeitpunkt die Mädchen rausgingen zum Brunnen, weil die gerade die richtige Auskunft geben konnten. Und das war auch gerade die richtige Zeit, denn das war der Moment, wo tatsächlich Samuel kam. Und der war noch nicht oben, der war noch unten. Man konnte ihn gerade treffen in der Stadt. Und das ist so wichtig, weil manchmal kommt uns der Alltag so bedeutungslos vor. Aber es ist so, dass Gott eben durch die ganz alltäglichen Dinge seine Fügungen wirkt und unser Leben in der Hand hat. So ein, zwei, drei Tage kann man nicht unbedingt den roten Faden sehen, aber wenn man dann zurückblickt über Jahrzehnte oder ein halbes Jahrhundert oder sogar noch mehr als ein halbes Jahrhundert, plötzlich sieht man, es ist unglaublich. Und warum habe ich genau dort, als ich 13 war, diese Person angetroffen? Und mit 14 diese Person. Und genau mit den richtigen Leuten in Kontakt gekommen, zur richtigen Zeit. Und das war dann für die ganze weitere Entwicklung so entscheidend. Da starb man plötzlich. Das hätten wir nicht hingekriegt. Und trotzdem, überall war Gottes Führung drin. Und das wird uns hier so anschaulich vorgezeigt, ohne es zu erklären. Nicht wahr? Darum braucht es jetzt die Auslegung. Aber die Auslegung soll nicht etwas hinzufügen, sondern soll uns ans Wort heranführen. Und es zeigt, der Heilige Geist erzählt die Dinge. Und wenn wir eine Idee haben, ja, das ist doch nebensächlich, das mit den Eseln und ausgerechnet kommen dann die Mädchen raus zum Wasserschöpfen und so weiter. Und da müssen wir immer denken, nein, wenn der Heilige Geist etwas sagt, dann hat das immer eine tiefere Bedeutung. Und nach dieser Bedeutung müssen wir suchen. Und zwar eben im Zusammenhang, indem wir im Wort hin und her gehen und sehen, ah, und später der wahre König, der ist ein Schafhirte, der seine Herde zusammenhält. Und der König da, der war ein Eselhirte, der seine Eselinnen nicht fand. Und so weiter. Und dann merkt man, ach so, Gott will uns damit etwas sagen. Vers 14. Da gingen sie zur Stadt hinauf. Als sie in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Der Herr aber hatte einen Tag, bevor Saul kam, dem Ohr Samuels eröffnet und gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden und du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Und er wird mein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe mein Volk angesehen, denn sein Schreien ist zu mir gekommen. Merkt man das? Schon einen Tag vorher hat Gott genau geplant, um die gleiche Zeit, am nächsten Kalendertag, wird Saul da sein. Und Saul ist so umherirrend, ich war so etwas ratlos, planlos, aber Gott sagt, ich schicke einen Benjaminiter zu dir. Durch das Planlose hindurch. Aber Gott hat seinen Plan und er sendet ihn. Er erinnert ganz an Petrus in Apostelgeschichte 10. Der war da auf dem Dach und dann bekam er diese Vision und es wurde ihm genau erklärt, es werden Leute zu dir kommen und du musst in das Haus von Cornelius gehen und du musst auch das Evangelium verkündigen. War auch alles im Voraus von Gott geplant und auch der Zeitplan, wie das ging. Und so sehen wir, das ist nicht einfach ein Einzelfall. Gott führt so und wenn Gott sagen kann, eben einen Tag vorher, Samuel, um die gleiche Zeit wird da dieser Benjaminiter erscheinen. Das ist doch die Illustration von Psalm 139. Psalm 139, Vers 2. Der Psalmist freut sich und staunt über die Allwissenheit Gottes. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Und so kannte er das Sitzen, das Wandern und Suchen von Saul und er wusste genau, wann er dann wo sein würde. Und dann sehen wir werden plötzlich wieder aus dem alltäglichen und scheinbar nicht so überaus Wichtigen des Lebens herausgerissen, denn Gott sagt zu Samuel, und diesen Mann wirst du zum König salben über Israel. Da geht es um Heilsgeschichte, nicht wahr? Aber die Heilsgeschichte ist nicht isoliert von der Alltagsgeschichte. Das gehört alles zusammen. Wir haben es zu tun mit einem Gott, der alles in seinen Händen hat. Nicht wahr? In Kolosser 1, Vers 16 wird der Herr Jesus vorgestellt als der Schöpfer aller Dinge. Kolosser 1, Vers 16. Es geht im Zusammenhang um den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Denn durch ihn, Jesus Christus, sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn, seiner Ehre, für ihn geschaffen. Und jetzt, Vers 17. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und man kann das Wort Synistemie auch übersetzen, werden durch ihn zusammengehalten. Ich war in der Physik, sucht man nach der Formel, die alles auf den Punkt bringt und alles zusammenfasst. Und man sucht nach einem Higgs, das den letzten Zusammenhalt der Materie noch erklären soll. Nachdem man die Atome schon erforscht hat und die Elektronen und die Protonen und die Neutronen und so weiter und dann eben noch kleinere Teile und dann aber etwas, was irgendwie nötig wäre, um den ganzen Zusammenhalt noch besser zu verstehen. Ja, aber wir wussten das schon längst. Was es im Innersten zusammenhält, das ist der Sohn Gottes. Alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Er hat alles in der Hand. Und darum, er ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist der Erhalter der Welt. Und darum kann auch Daniel, der Prophet, zu Belsazar in Daniel 5 sagen, der Gott, in dessen Hand dein Atem ist, den hast du nicht geehrt. Das heißt also, mein Lebensodem ist in der Hand des Sohnes Gottes. Er hält ihn. Und darum geht's. Im Moment, ja? Aber wenn er loslassen würde, dann würde ich umfallen und der Vortrag wäre zu Ende. Ja, aktiv ist mein Leben und das Leben eines jeden in seiner Hand. Er hält alles zusammen und er hat auch eben den Zeitplan genau in der Hand, das Timing. Und das wird ja sehr, sehr betont und sehr eindrücklich im Buch Esther auch berichtet. Man denkt, wie Haman da plant, die Juden umzubringen und dann schließlich geht er zu einem bestimmten Zeitpunkt rein in den Hof des Königs. Aber ausgerechnet in der Nacht vorher konnte der König nicht schlafen und zufällig zur Unterhaltung hat man ihm nicht die Goldberg-Variation vorgespielt, wie bei diesem Grafen, für den Bach zur nächtlichen Unterhaltung Goldberg-Variation komponiert hatte. Nein, ihm hat man aus der Chronik der Meder und Perser vorgelesen und zufällig grad kam die Stelle, wie Mordechai, der Jude, Ahasverus das Leben gerettet hat. Ja, und wie das dann alles geht mit der Einladung von Esther, es ist ein Timing wirklich bis auf die letzte Sekunde. Und das zeigt uns, der Herr hat alles in der Hand, den ganzen Zeitplan. Auch da, wo wir nicht bewusst geplant haben, es ist trotzdem in seiner Hand. Ja, das sind einfach so Parallelen, um zu zeigen, worum geht es eigentlich hier in 1. Samuel 9? Es geht genau darum, wie der Herr den Alltag, den alltäglichen Zeitplan oder eben nicht Zeitplan in der Hand hat und er führt seine Heilsgeschichte durch. Ich lese weiter. Vers 17. Sobald nun Samuel Saul sah, antwortete ihm der Herr, siehe, das ist der Mann, von dem ich zu dir geredet habe. Dieser soll über mein Volk herrschen. Ha. Samuel sieht zum ersten Mal diesen Mann. Wow, Kopf höher als alle anderen. Und Gott sagt sofort, das ist der Mann. Bei David sollte das anders sein. In 1. Samuel 16 geht Samuel in die Familie von Isai und er denkt, oh, das ist er. Und der Herr sagt, nein, ich habe ihn verworfen, das ist er nicht. Und nochmals, er ehrt sich, weil er eben auf die äußere eindrückliche Erscheinung schaut, aber keiner ist's, und dann wird klar gemacht, ja, es gibt schon noch einen, aber der ist nicht hier, der ist auf der Arbeit. Und dann kommt der, und das ist der. So ganz anders, nicht wahr? Aber da, die eindrückliche Gestalt, Samuel sieht ihn zum ersten Mal, und der Herr sagt, das ist der. Ah, sofort verständlich. Das muss er ja sein. Das ist wirklich der Übermensch, der Israel führen soll. Und dann Vers 18. Und Saul trat im Tor auf Samuel zu und sprach, sage mir doch, wo das Haus des Sehers ist. Ja, jetzt sehen wir, Vers 17, da wird berichtet, wie Samuel Saul zum ersten Mal sah. Und wenn man jemanden zum ersten Mal sieht, dann hat man so einen bestimmten Eindruck von der Person, nicht wahr? Und dieser Moment ist oft sehr wichtig. Aber umgekehrt auch. Vers 18 zeigt, wie Saul zum ersten Mal diesen Mann Gottes sieht. Und Saul trat im Tor auf Samuel zu und sprach, sage mir doch, wo das Haus des Sehers ist. Er steht vor ihm, nicht wahr? Und Samuel antwortet Saul und sprach, ich bin der Seher. Ist das stolz? Nein. Er wusste, was die Aufgabe vom Herrn war. Und dann kann er dazu stehen, ich bin der Seher. Ja. Römer 12 sagt, dass wir nicht höher von uns denken sollen, als zu denken sich gebührt. Aber das bedeutet auch, dass das, was der Herr einem jeden Einzelnen gegeben hat, das müssen wir nicht kleinreden. Ja, nein, das ist nicht wahr. Ja, nein, das ist... Nein, das, was der Herr gegeben hat, das dürfen wir aus seiner Hand nehmen, dankbar, und uns bewusst sein. 1. Korinther 4, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wir haben nichts an Besitz und an Begabungen, an Charaktereigenschaften, die uns nicht, also an guten Charaktereigenschaften, die uns nicht Gott geschenkt hätte. Und was geschenkt ist, ist ja eigentlich nicht verdienstlich. Und dann hilft das einem auch nicht, stolz zu sein. Aber er stand dazu. Ja, er ist der Mann, den Gott zu diesem Dienst eingesetzt hat. Ich bin der Seher. Er weiß um seine Gabe. Geh vor mir zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen. Und am Morgen werde ich dich entlassen und alles, was in deinem Herzen ist, werde ich dir kundtun. Das ist deine Sache. Alles, was in deinem Herzen ist, alles, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist. Was war ihm wichtig? Ihm waren Esel wichtig. Und es wird ihm aber noch mitgeteilt werden und du wirst aber König werden. Vers 20, und was die Eselin betrifft, die dir heute vor 3 Tagen irre gegangen sind, oder verloren gegangen sind, richte nicht dein Herz auf sie, denn sie sind gefunden. Das Herz richten auf, sim lev auf Hebräisch, das ist noch heute der Ausdruck im Straßenverkehr, wenn man irgendwo besonders aufpassen muss, dann steht Sim Lev, richte dein Herz auf. Das ist also der normale Ausdruck, um zu sagen, konzentriere dich auf etwas. Und hier sagt er, richte nicht dein Herz auf sie, denn sie sind gefunden. Also du musst mich gar nicht mehr auf diese Sache konzentrieren. Das war das Ausgangsproblem von Kapitel 9. Jetzt geht es um etwas ganz anderes. Und darum können wir das Kapitel überschreiben, Esel verloren, Königtum gefunden. Denn sie sind gefunden, aber wichtig, nicht von Saul. Und nach wem steht alles Begehren Israels? Nicht nach dir und nach dem ganzen Haus deines Vaters. Jetzt macht er ihm klar, ganz Israel ist darauf aus, dich zu haben. Shaul, das heißt der Begehrte, der Gewollte, der Gefragte. Und da macht er ihm klar, Israel will dich als König. Und dann, Vers 21, da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter? von einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht meine Familie die geringste unter allen Familien des Stammes Benjamin? Und warum redest du solche Worte mit mir? Da sieht man wieder etwas von diesem Charakter. Ich habe hier auf der Folie aufgeschrieben, Vers 21 zeigt die Demut, die natürliche Demut von Saul. Also er sagt nicht, ja, natürlich verstehe ich schon, ich bin der Mann. Nein, er sagt, also ich bin aus dem Stamm Benjamin, das ist einer der kleinsten Stämme und meine Familie ist ja gar nichts Besonderes. Das ist die geringste Familie im Stamm Benjamin. Sehr demütig. Aber es stimmt ja gar nicht. Wir hatten in Kapitel 9 gesehen, dass dieser Kis, sein Vater, Vers 1 am Schluss, ein Benjamiter war, ein vermögender Mann. Der war schon von Bedeutung. Und das ist eben das Problem, was ich gesagt habe. Wenn man das, was Gott gegeben hat, irgendwie so kleinredet, das ist nicht die wirklich wahre Demut. Sie ist ja gar nicht wahr. Aber trotzdem, wenn man weiß, so und so, aber trotzdem bescheiden. Weil, was hast du, das du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4. Und dann sagt er, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels? Warum war Benjamin so klein damals? Ja, es war schon eine gewisse Weile her. Man kann das nachlesen am Ende des Buches der Richter. Der Stamm Benjamin wurde praktisch ausgerottet. Fast ausgerottet. Und dann, das Überleben musste man dann künstlich herstellen mit einem organisierten Frauenraub aus den anderen Stämmen, weil man ja geschworen hatte, wir werden unsere Frauen sicher nie diesem Stamm, diesem starrsinnigen Stamm Benjamin geben, der schuld ist an dem ganzen Bürgerkrieg, den es gegeben hat. Nicht wahr? Man lese Richter 19 bis 21. Und dann haben sie gesehen, oh, wir haben, das war dumm. Das hätten wir nie so schwören sollen. Aber wir haben geschworen, wir geben sie nicht. Also arrangieren wir sie. Da ist ein Fest in Shiloh. Und dann sollen die Benjaminiter die Mädchen überfallen und die zu Frauen nehmen. Wir haben sie ihnen nicht gegeben, sondern sie haben sie gestohlen. Okay, und alle sind zufrieden. Ja, und so hat dann schließlich der Stamm Benjamin überlebt. Aber warum war das so knapp mit Überleben? Weil der Stamm so starrsinnig war. Es ging um Böses in Israel, das stattgefunden hatte in der Stadt Gibea. Und zwar, das war ein Zustand wie Sodom und Gomorra, aber in Israel und im Volk Gottes. Und ein Mann hat ja extra auf seiner Reiseroute nicht nach Jebus gehen wollen, nach Jerusalem in der Hand der Kananiter. Er wollte nicht bei den Heiden übernachten, sondern er hat gewählt, wir gehen nach Gibea. Und dort geschah eigentlich die ganze gleiche Geschichte nochmals, wie das Lot erlebt hatte in Sodom. Also eine fürchterliche Vergewaltigungsgeschichte mit anschließendem Mord. Und das in Israel. Aber der Stamm Benjamin, der hat also da in dieser bösen Sache eben das Böse vertuscht und nicht und sogar verteidigt. Und darum ist dieser Stamm so klein geworden. Also wenn Saul sagt, demütig, ich bin ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels, dann müsst ihr immer noch denken, und das ist der Starrsinn gewesen, der das ausgelöst hat. Und wir werden sehen, bald kommt das Kapitel, wo Samuel zu Saul sagen muss, dass die Sünde der Widerspenstigkeit, die Sünde des Ungehorsams Gott gegenüber, der Starrsinnigkeit, das ist wie Sünde der Wahrsagerei und des Okkultismus. Ja, das sind alles so Dinge, die uns da schon mal vorgestellt werden, damit wir über diese Person informiert sind und nachdenken. Also, weiter gehen wir Und er sagt sehr bescheiden, und warum redest du solche Worte zu mir? Und Samuel nahm Saul und seinen Knaben und führte sie in die Stadt. Er führte sie in den Saal. Und er gab ihnen einen Platz oben an, unter den Geladenen. Und sie waren etwa 30 Mann. Jetzt wird der Bescheidene erhöht, bekommt einen Ehrenplatz. Und Samuel sprach zum Koch: Gib das Stück her, das ich dir gegeben habe, von dem ich dir gesagt habe, lege es bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf und was daran war, und er legte es Saul vor. Und er sprach: Siehe das Zurückbehaltene, lege dir vor, iss, denn auf die bestimmte Zeit ist es für dich aufbewahrt worden. Als ich sprach, ich habe das Volk geladen, so aß Saul mit Samuel an jedem Tag. Saul wird geehrt, bekommt den höchsten Platz und das beste Stück. Aber es geht ja hier um ein Schlachtopfer, das heißt ein Friedensopfer. Nicht wahr? Wir haben schon in Vers 13 gelesen, die Leute wollen ja mit dem Essen warten, bis Samuel kommt, denn er segnet das Schlachtopfer. Danach essen die Geladenen. Und was bedeutet das, er segnet das Schlachtopfer? Das heißt, der Prophet sollte zuerst beten und dann wird gegessen. Aber ein Schlachtopfer ist eben ein Opfer, das darauf hinweist, dass einmal der Messias kommen wird, um für unsere Sünden zu sterben. Und wer ist der Messias? Das ist der König nach Gottes Gedanken für das Ende der Zeit. Und dieser König würde eben zuerst kommen als der leidende Messias in diese Welt, um für unsere Sünden zu sterben. Und das hätte Saul auch vorbereiten sollen auf seine Aufgabe als König. Er sollte ja eigentlich damit ein Vorgeschmack werden von dem König, der wirklich perfekt nach den Gedanken Gottes ist. Das ist der König, der sein Leben gibt, der alles gibt bis in den Tod. Das hätte er alles verstehen können. Denn im Alten Testament wusste man, dass die Opfer ein Hinweis sind auf den Tod des Messias. Das wusste man eigentlich schon seit dem Sündenfall, nicht wahr? Nach dem Sündenfall hat Gott zur Schlange gesagt: Ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen ihrem Samen und deinem Samen. Er, der Nachkomme von Eva, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das heißt, der Messias wird ein Mensch sein, er stammt ab von Eva und er wird dem Teufel den Kopf zertreten, die Macht des Bösen zerstören und dabei eine Todeswunde erleiden. Und dann versteht man, warum eben in der Folge Abel, der ein gläubiger Mann war, ein Opfer brachte von der Herde, von seinen Tieren. Und das sollte eben hinweisen, wir dürfen leben, weil wir glauben, dass einmal der Nachkomme von Eva kommen wird, der uns von der Macht des Bösen erlösen würde, aber selber dabei sterben sollte. Und so kann man das durchs Alte Testament hindurch zeigen, wie klar war, dass der Messias einmal als Opfer sterben würde. Und übrigens in Jesaja 53 wird das ganz ausdrücklich gesagt. Da wird gesagt, wenn er seine Seele als Schuldopfer gestellt haben wird. Der Messias wird als Schuldopfer sterben und er erfüllt also das, was in 3. Mose 5 als Tieropfer vorgestellt wird, als Schuldopfer, das würde in seinem Tod Erfüllung finden. Und so hätte man alttestamentlich verstehen können, was ist eigentlich der tiefe Sinn eines solches Opfers, eines Friedensopfers, an dem man Anteil haben dürfte. So aß Saul mit Samuel an jenem Tag. Samuel hatte eine Beziehung mit dem Herrn. Er konnte diese Dinge geistlich verstehen. Aber Saul hatte kein Verständnis. Das ist das Problem. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf, und es geschah, als die Morgenröte aufging, da rief Samuel Saul auf dem Dach zu und sprach: Steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf, und sie gingen beide, er und Samuel, auf die Straße hinaus. Während sie an das Ende der Stadt hinuntergingen, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Knaben, dass er uns vorausgehe. Und er ging voraus. Du aber, steh jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Ein ganz feierlicher Moment. Das hat er auch nicht erwartet, Saul. Am nächsten Tag, nach diesem entscheidenden Essen mit den Propheten, gehen die ganz vertraut miteinander, und er schaut, dass der Diener weitergeht und das nicht mitbekommt. Jetzt nur zwischen Samuel und Saul. Jetzt wird er zum König gesalbt. 10 Vers 1. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt aus und küsste ihn und sprach: Ist es nicht so, dass der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Und heute Abend werden wir da weiterfahren und werden uns mit dieser Ölflasche noch genauer auseinandersetzen müssen. Und auch müssen wir herausfinden, warum es eine Ölflasche war und nicht ein Horn. Wie in 1. Samuel 16. David wird mit einem Horn gesalbt, Saul mit einer Ölflasche. Aber davon mehr im Detail heute Abend.